Muss man wirklich dabei sein? Diese Frage hat auch unsere SWR-Aktuell-Reporterin Svetlana Magasowa beschäftigt. Sie hat die Clubhouse-App getestet.
Clubhouse soll das vereinen, worauf ich wirklich stehe. Podcasts, Expertengespräche und ungezwungenen Kaffeetalk. Aber heute will ich testen, ob diese App den Hype wirklich wert ist. Glücklicherweise hat mir meine ehemalige Kollegin eine Einladung geschickt. Ich melde mich also an und bekomme direkt den ersten Dämpfer. Ich muss mein Smartphone-Adressbuch hochladen. Wie viele andere Apps sammelt auch Clubhouse jede Menge persönlicher Daten und darf sie, laut eigener Datenschutzerklärung, auch weitergeben. Naja, ich stimme zu. Auf dem Screen erscheint jetzt eine lange Interessensliste, versehen mit bunten Emojis. Podcasts, künstliche Intelligenz, Filme. Ich klicke alles an, was ich spannend finde. Auf meinem Bildschirm erscheinen untereinander große weiße Felder. Das sind sogenannte Rooms, also Gesprächsräume. In jedem Feld steht das Thema, über das dort gerade gesprochen wird. Willkommen im Clubhouse. Genau da klicke ich drauf. Aus meinem Handy dröhnt plötzlich eine männliche Stimme. Ich fühle mich ein bisschen so, als wäre ich zu spät in eine Videokonferenz geschlittert. Instinktiv denke ich, ist mein Mikro aus? Aber dann bemerke ich die vier Bildchen ganz oben. Eins davon bewegt sich. Das ist einer der vier Moderatoren und er spricht gerade. Darunter sehe ich an die 100 weitere Bildchen. Das sind wohl die Zuhörer. Einer davon bin ich. Wer aufs graue Handzeichen unten rechts klickt, kann vom Moderator auf die virtuelle Bühne geholt werden und auch selbst sprechen. Ich wechsle wieder den Raum. Hier fällt mir die Aussage der Moderatoren auf. Rassismus würde es in Deutschland gar nicht geben. Das sei hier einfach kein Thema. Zu gerne würde ich jetzt die Mimik der anderen Zuhörer sehen. Was halten Sie von dieser Aussage? Ich begebe mich in keine Diskussion und wechsle wieder den Raum. Zurück zu Willkommen in Clubhouse. Der dortige Moderator, Ralf Leister, sagt mir später, dass es auch für ihn schwierig ist, so viele anonyme Bildchen zu moderieren.
Du weißt nie, wie diese Menschen ticken, was ihre Motivation ist, warum sie auf die Bühne kommen. Und du kannst leider die Reaktion nicht sehen. Und das finde ich persönlich ziemlich schwierig, weil ich auch ein Riesenfreund davon bin, Mimik und Gestik zu beobachten.
In den USA gibt es diese App schon seit April 2020. Und verschiedenen Medien zufolge gab es dort bereits einige rechtsextreme, rassistische und sexistische Äußerungen. Mich wundert das ehrlich gesagt nicht. Und mir wird bewusst, dass diese App noch ein bisschen braucht, bevor sie sich für Millionen Nutzer öffnet. Vor allem klarere Regeln und auch mehr Barrierefreiheit. Denn Gehörlose könnten mit dieser App jetzt gerade sowieso nichts anfangen. Enttäuscht bin ich aber nicht. Ich finde es erfrischend, dass es bei dieser App nicht wieder um Schönheitsfilter und Katzenvideos geht. Hier stehen nur die Themen und, im wahrsten Sinne, die Worte im Vordergrund.
Dass Clubhouse das komplette Adressbuch der Nutzer einsehen will, inklusive aller anhängenden Daten, das hält Markus Beckedahl, Chefredakteur bei Netzpolitik.org, für sehr problematisch. Mit ihm hat mein Kollege Jonathan Hadem gesprochen.
Vor allen Dingen, wenn Sie in Adressbüchern von anderen Menschen mit Ihren eigenen Daten drinstehen und nicht wollen, dass Ihre private Anschrift oder Ihre private Telefonnummer in der Öffentlichkeit oder sonst irgendwo bekannt ist. Wir können nicht ausschließen, dass Clubhouse möglicherweise heute schon oder in Zukunft diese gesammelten Daten an Datenhändler weiterverkauft und dann ihre Adresse, ihre Telefonnummer durch andere Menschen käuflich, erwerblich auf dem Markt erhältlich sind.
Wer nutzt denn Clubhouse tatsächlich als Medium? Wer kommuniziert darüber im Moment?
Ja, in den letzten Tagen, als das in Deutschland populär geworden ist, konnte man vor allen Dingen sehen, dass es Multiplikatoren sind, prominente Journalisten, Podcasterinnen und dergleichen. Dazu sehr viele aus so dem Kommunikations- und Innovationsumfeld aus der Wirtschaft, also Menschen, die hauptberuflich sich Gedanken darüber machen, wie sie Kommunikation professionell vermitteln können über verschiedene Plattformen. Und man konnte vor allen Dingen am Wochenende sehen, dass sehr viele wahlkämpfende Politiker mit ihrer Gefolgschaft dort aktiv wurden. Das ist so ein Vorzeichen darauf, dass wir in diesem Jahr sehr viele Wahlkämpfe erleben werden, die vor allen Dingen digital stattfinden.
Inhaltlich wird bei Clubhouse ja nicht wahnsinnig viel reguliert. Ich kann da theoretisch Falschnachrichten verbreiten, über angebliche Gefahren von Impfungen schwadronieren oder Propaganda und Hetze jeder Art verbreiten. Wie gefährlich ist das?
Es ist so gefährlich wie jede offene Plattform im Internet. Früher oder später wird sich Clubhouse auch auseinandersetzen müssen, wie jede andere populär gewordene Plattform. Wie geht man damit um, dass nicht alle freundlich und nett sind? Wie kann man Menschen rausschmeißen? Im Moment gibt es einen Mechanismus, dass diejenigen, die andere einladen, also für eine Person bürgen, quasi auch rausgeschmissen werden, wenn die Person, für die sie gebürgt haben, sich nicht freundlich und nett der Plattform verhält und zum Beispiel Hass oder Verschwörungstheorien verbreitet.
Jetzt ist Clubhouse ja nur eine App von vielen, die sich derzeit eben noch sehr elitär und exklusiv gibt. Hat Clubhouse denn das Potenzial, auch längerfristig interessant und auch relevant zu bleiben?
Die spannendste Frage ist, werden bekannte größere soziale Netzwerke wie Twitter oder Facebook einfach die Funktionalitäten von Clubhouse kopieren und in ihre Produkte einbauen? Oder hat Clubhouse eine Chance, sich selbst zu etablieren und werden dann immer noch diese ganzen Menschen, die jetzt dort aktiv sind, nächste Woche aktiv sein? Das werden wir nächste Woche grüßen sehen.
Sagt Markus Beckedahl, Chefredakteur bei Netzpolitik.org. Die neue App Clubhouse ist vor allem in Berlin beliebt, bei Politikern, Aktivisten und bei Medienschaffenden. Das hat auch Auswirkungen auf den Umgang miteinander, sagt die linken Politikerin Anke Domscheit-Berg.
Dass es also nicht nur darum geht, das Gegenüber niederzumachen und seine Position für falsch zu erklären, sondern mir ist aufgefallen in den ersten Tagen bei Clubhouse, dass man sehr sachlich miteinander reden kann, und zwar völlig unabhängig davon, welchen Hintergrund die Menschen haben. Es scheint auch die Präsenz menschlicher Stimmen eine echte emotionale Barriere gegen Hate Speech aufzubauen.
Die App schaffe eine Nähe, die sie sonst in sozialen Netzwerken gar nicht empfinde, sagt die Netzpolitikerin. Im Apple App Store ist Clubhouse gerade auf Platz 1 der Downloads. Der Hype aus Amerika ist nach Deutschland übergeschwappt. Dass aber viele Wähler aus seinem Wahlkreis auf Clubhouse sind, bezweifelt der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil.
Wenn ich mir angucke, welche Nutzer sind da, dann ist da ganz viel aus der Berliner Bubble. Ich finde, dass ein sehr starker Männerüberschuss ist. Also ich finde, es repräsentiert überhaupt nicht, dass Frauen 50% der Gesellschaft sind. Aber es ist natürlich von der Technik her sehr spannend. Deswegen probiere ich es gerne aus.
Die App zwingt die Nutzer, ihr Adressbuch zu teilen, wenn sie andere einladen wollen. Weiteres Problem: mangelnde Transparenz. Es sei unklar, wofür die Daten verwendet werden. Laut eigener Datenschutzerklärung darf der Anbieter sie sogar weitergeben. Problematisch ist auch, dass das Unternehmen die Gespräche mitschneidet. Nutzer dürfen dies übrigens nicht. Für die linken Netzpolitikerin Domscheit-Berg ist klar:
Diese Probleme müssen gelöst werden, sonst hat diese App eine schwierige oder gar keine Zukunft in Europa.
Die linken Netzpolitikerin Anke Domscheit-Berg im Beitrag von Sophie von der Tann. Eine App, die man nur auf Einladung nutzen kann. Die künstliche Verknappung ist möglicherweise Teil des Erfolgsrezeptes von Clubhouse. Denn wenn sich alle drum reißen, dabei zu sein, dann muss das ja was Tolles sein. Dieser Glaube ist tief in unserem Hirn verankert, hat der Neuropsychologe und Neuromarketing-Experte Hans-Georg Heusel im Gespräch mit Bernhard Seiler bestätigt.
Selbst schon bei Tieren. Ich war heute früh mit meinem Hund spazieren und plötzlich hat er einen Stock geschnappt und der andere Hund hat gesehen, beide Hunde sind vorher dran vorbeigelaufen. Aber als mein Hund den Stock geschnappt hat, hat er gesehen, hoppla, der Stock wird knapp und wollte diesen Stock auch haben. Also in unserer ganzen Evolution steckt drin, wenn etwas knapp ist, wenn es der andere auch haben will, dann hat es eine besondere Attraktivität.
Also das ist ein Urprinzip sozusagen. Kann man denn theoretisch jedes Produkt durch künstliche Verknappung attraktiv machen oder muss das bestimmte Voraussetzungen erfüllen?
Na, es muss schon attraktiv sein. Und wenn wir jetzt so von Clubhouse oder sowas sprechen, die Idee ist ja nicht neu. Das heißt also, diese Idee gibt es ja schon bei diesen englischen Aristokratenclubs in Deutschland, bei den Serviceclubs wie Rotary oder Lions Club oder so, die ja immer nach dem gleichen Prinzip funktionieren. Am Anfang sind ein paar honorige Menschen da drin, die einen hohen Status haben. Da möchte ich dazugehören. Und dann machen wir das Ganze exklusiv. Denken Sie an den Rotary Club, wo auch nicht jeder rein darf, sondern auch nur auf persönliche Einladung. Das heißt, die Attraktivität ergibt sich aus dem Status, der mit dem Produkt verbunden ist. Und das ist bei Clubhouse ja genau das Gleiche. Das ist ja so eine Inszenierung von Leuten, die glauben, sie wären besonders meinungsstark, besonders in, und da möchte ich dazugehören. Und je knapper das wird und je schwieriger es wird, desto wertvoller wird das Ganze.
Wer künstlich verknappt, jetzt aus Unternehmenssicht, der verkauft ja dann aber auch weniger Produkte, als er könnte. Wie lange geht denn so eine Strategie auf und muss man da irgendwann umschwenken?
Oft ist es so, dass dann so die Gier kommt und dann macht man nach unten auf, und das wird auch bei Clubhouse so passieren, weil die haben ja einen R-Wert von 2, das heißt, ein Mitglied neu darf 2 dazu nehmen, und rechnen Sie einfach mal aus, wenn das noch ein paar Tage oder Wochen so läuft, dann ist die Exklusivität auch relativ schnell dahin.
Sagt der Neuropsychologe und Neuromarketing-Experte Hans-Georg Heusel im Gespräch mit Bernhard Seiler.